Deutschlandfunk.
Macht mal die Augen zu und lauscht ein bisschen. So klingt der Wald, in dem ich groß geworden bin, an einem Frühlingsmorgen. Mein Name ist Katrin Ohlendorf, hallo, und ich begrüße euch heute mal nicht aus dem Studio, wie ihr hört, sondern von hier, von einem meiner Lieblingsplätze im Wald. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund, den erzähle ich euch gleich. Erstmal nicht wundern, ihr seid trotzdem im Hörsaal, eurem Wissenspodcast von Deutschlandfunk Nova. Zweimal die Woche suchen wir für euch spannende Vorträge raus aus allen Bereichen der Wissenschaft. Ja, und in dieser Folge geht es eben darum, was es mit uns macht, in der Natur zu sein.
Ja, Natur tut eigentlich fast immer gut. Je intensiver die Naturerfahrung, desto besser für unsere Psyche.
Das sagt Kevin Rosario, Umweltpsychologin am Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung, kurz EIDIF. Das ist eine Gemeinschaftseinrichtung der Unis Halle, Jena und Leipzig und des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung, UFZ. Ja, Kevin untersucht im Rahmen einer Promotion, wie Natur und Biodiversität auf unsere psychische Gesundheit und unser emotionales Wohlbefinden wirken. Was genau da erforscht wird und wie und was dabei herauskommt, das erzählt Kevin Rosario uns gleich im Vortrag. Und ihr könnt da gleich auch ein bisschen mitmachen im Selbstexperiment, wenn ihr euch was zu schreiben oder tippen bereitlegt. Bis dahin kurz noch diese Infos. Den Vortrag hat Kevin an der FU Berlin gehalten, im Rahmen des offenen Hörsaals am 16. Dezember 2025. Und ganz am Anfang tauchen gleich zwei Namen auf, die nicht nochmal näher erklärt werden. Der erste ist Melissa Marcel, das ist Kevins Doktormutter. Sie ist Umweltpsychologin an der Uni Surrey in Großbritannien. Und der zweite, das ist Aletta Bonn. Sie ist Professorin für Ökosystemleistung an der Uni Jena und sie leitet die Abteilung Biodiversität und Mensch am UFZ, in der Kevin Rosario auch arbeitet. Nur damit ihr nicht gleich rätselt. Ja, und jetzt geht's los mit dem Vortrag.
Ich würde zunächst ganz gerne mal mit einem kleinen Selbstexperiment starten, zu dem ich Sie jetzt alle einlade. Nichts Wildes. Es geht darum, dass ich quasi eine Tonaufnahme aus dem europäischen Wald mitgebracht habe, eine Minute lang. Und genau, ich würde Sie jetzt einfach mal dazu einladen, dass, wenn Sie Lust haben, Sie kurz die Augen schließen, mal diese Aufnahme lauschen, einfach mal ein bisschen beobachten, was das so mit Ihnen macht. Eine Minute ist auch durchaus lang, also ich finde, Augen zu funktioniert da ziemlich gut. Natürlich interessiert mich jetzt direkt, was das eigentlich so mit Ihnen, mit euch gemacht hat. Und ich habe dazu einfach mal so ein kleines Forschungsinstrument, das wir in der Umweltpsychologie eben benutzen, mitgebracht. Das ist eben so ein Fragebogen. Also wir arbeiten viel mit Fragebögen, die ja dann eben so verschiedene psychologische Voruntersuchungen durchlaufen, um eben zu schauen, ob wir da wirklich auch messen, was wir messen wollen. Und ein solches Messinstrument habe ich Ihnen jetzt mal mitgebracht. Und ich würde Sie da jetzt eben einladen. Vielleicht haben Sie Zettel und Stift dabei oder Ihr Handy oder Tablet, wenn Sie wollen. Mal ganz kurz ein paar Aussagen einfach mal für sich durchzulesen und zu gucken, inwiefern diese Aufnahme, die Sie gerade gehört haben, da irgendwas mit Ihnen gemacht hat. Genau, die erste Aussage wäre jetzt eben die folgende. Die Geräusche, die ich gehört habe, haben faszinierende Eigenschaften. Und ich würde Sie jetzt einfach eben einladen, da jetzt eben mal einen Wert von 1, was für überhaupt nicht steht, bis 7, was für ganz und gar eben stehen soll, zu vergeben. Nicht zu lange nachdenken, einfach wirklich kurz aus dem Bauch heraus entscheiden, was da am ehesten auf Sie zutrifft. Die Geräusche, die ich gehört habe, haben faszinierende Eigenschaften. schnell die Zahlen notieren, denn ich habe noch 4 weitere Aussagen für Sie mitgebracht. Die nächste ist die folgende. Die Geräusche, die ich gehört habe, verschaffen mir eine Pause von meiner täglichen Routine. Wie sehr trifft das auf euch, auf Sie zu? 1 bis 7. Nächste Aussage. Die Geräusche, die ich gehört habe, scheinen gut zusammenzupassen. Schön wieder aus dem Bauch heraus schnell antworten, inwiefern das auf Sie zutrifft. Zwei noch. Die Geräusche, die ich gehört habe, lassen erahnen, dass es viel zu erforschen und zu entdecken gibt. Die letzte Aussage. Die Geräusche, die ich gehört habe, passen zu Aktivitäten, denen ich gerne nachgehe. Okay. Ich sage später noch mal ein bisschen mehr zu diesem Fragebogen im Besonderen, was wir damit genau messen wollen, und komme dann auch noch mal bei ein paar Studien, die ich Ihnen und euch vorstelle, dann eben noch mal ein bisschen drauf zu sprechen. Behalten Sie die Notizen auf jeden Fall mal bei sich, es kommt später nämlich noch ein zweiter Teil. Ja. Aber warum machen wir überhaupt, was wir machen? Warum beforschen wir, was wir beforschen? Und ich denke, das muss ich den wenigsten hier im Hörsaal sagen. Genau, wir sind inmitten einer sogenannten Dreifachkrise, die eben auch alle drei miteinander zusammenhängen, von einer starken Zunahme an Extremwetterereignissen, einem Biodiversitätsverlust, der wirklich seinesgleichen sucht. Man spricht ja schon vom 6. Massenaussterben aktuell, aber eben auch einem starken Anstieg an psychischen Erkrankungen und hier eben vor allem Depressionen, Angsterkrankungen zu nennen, und zwar wirklich auch weltweit. Und genau solche Krisen oder diese drei auch sehr eng umschlungenen Krisen, die doch, wie wir jetzt schon mal vorwegnehmen können, auch miteinander zusammenhängen, braucht eben auch interdisziplinäre Ansätze und transdisziplinäre Ansätze. Ja, vielleicht irgendwie, damit wir noch die Kurve kriegen. Und deshalb gucken wir uns jetzt im Speziellen eben bei uns im Department an, wie sich Biodiversität, also die Artenvielfalt, aber auch die Vielfalt an Landschaften etc., also Biodiversität ist ein sehr breit gefächerter Begriff, wie sich das denn eben auf unsere psychische Gesundheit auswirkt. Melissa Marcel, das ist meine Betreuerin, eben auch zusammen mit Aletta, die ja vorhin schon vorgestellt wurde, hat 2021 ein Framework, ein theoretisches Konstrukt erarbeitet, in dem vorgeschlagen wird, wie Biodiversität sich auf die Gesundheit auswirken könnte. Und dabei werden dann verschiedene Pfade diskutiert, die sozusagen als Mechanismen dienen. Ja? Hier wird dann erstmal gesagt, dass Biodiversität am Anfang natürlich erstmal erfahren werden muss. Also es muss erstmal ein Kontakt mit Biodiversität natürlich stattfinden, damit Gesundheitseffekte entstehen. Und durch den Kontakt mit Biodiversität kann es dann eben dazu kommen, dass erstmal Gesundheitsrisiken minimiert werden. Ja, also da denke ich dann direkt an Hitzeschutzmaßnahmen, aber auch Schutz vor Luftverschmutzung zum Beispiel. Für uns Psychologen aber interessanter diskutiert wird, dass Biodiversität zum Beispiel auch dazu dienen kann, gewisse Kapazitäten aufzuladen oder wiederherzustellen. Und hier werden dann eben zwei sehr bekannte umweltpsychologische Theorien vor allem immer wieder genannt. Das ist die Stressreduktionstheorie und die Aufmerksamkeitswiederherstellungstheorie. Das sind im Endeffekt zwei Theorien, die immer wieder genannt werden, wo diskutiert wird, dass Naturkontakt und jetzt hier eben auch im speziellen Fall eben der Kontakt mit Biodiversität dazu führen kann, durch die speziellen Eigenschaften, die Natur, die Biodiversität eben hat, dass wir unsere Aufmerksamkeitskapazitäten wieder aufladen können. Das sind ja durchaus eine Aufmerksamkeit, wird im Alltag einfach sehr viel beansprucht, indem wir zum Beispiel hier sind jetzt gerade in dieser Vorlesung, in denen Sie, wenn man ans Autofahren denkt oder ans Arbeiten im Generellen. Und die Annahme ist dann eben, dass Naturerfahrung oder Biodiversitätserfahrung eben dann dabei hilft, dass die Aufmerksamkeitskapazitäten wieder aufgeladen werden können. Und dieser Fragebogen, den Sie vorhin alle bearbeitet haben, das ist ein Fragebogen, der basiert auf dieser Aufmerksamkeitswiederherstellungstheorie, weil eben angenommen wird, dass diese Qualitäten, die Sie vorhin bewertet haben für diese Aufnahmen, das Wiederaufladen von Aufmerksamkeit begünstigt. Ja, also der wahrgenommene Erholungswert von Natur, und dieser Erholungswert, das konnte jetzt eben auch schon in vielen Studien gezeigt werden, führt dann tatsächlich zu einer Wiederherstellung von Aufmerksamkeitskapazitäten. Die Stressreduktionstheorie sagt einfach auch schon, wie der Name sagt, dass Natur eben auch begünstigt, dass wir uns vom Stress erholen. Genau, die dritte Sektion, der Aufbau von Kapazitäten, bezieht sich darauf, dass Natur uns ja auch einlädt, entweder zum Beispiel Sport zu machen, in sozialen Austausch mit Menschen zu gehen, das heißt soziale Kontakte zu knüpfen, aber eben auch zum Beispiel auf einer spirituellen Ebene wieder mit Natur in Verbindung zu kommen. Also vielleicht kennen die eine oder der andere hier das Konzept der tiefen Ökologie. Das ist diese Annahme, dass wir mit der Natur in einer tiefen Verbundenheit stehen. Und deshalb eben auch Kontakt mit Biodiversität dazu führen kann, dass wir wieder in Verbundenheit treten und sozusagen spirituelles Wohlbefinden in uns auslöst. Aber natürlich ist auch nicht immer nur alles gut, denn Biodiversität kann natürlich auch negative Konsequenzen für Gesundheit haben. Das ist natürlich jetzt allen wahrscheinlich sehr präsent, wie zum Beispiel bei Corona, also dass irgendwelche infektiösen Krankheiten übertragen werden durch Kontakt mit Biodiversität oder verschiedenen Überträgerinnen. Und diese verschiedenen Mechanismen untersuchen wir jetzt eben zum Beispiel in unserer Forschung explizit und schauen eben, ob die tatsächlich erklären können, dass oder wie Biodiversität im Endeffekt unsere Gesundheit beeinflusst. Aber wie genau misst man eigentlich Biodiversitätseffekte auf Gesundheit? Ich habe da jetzt auch mal so ein bisschen was Methodisches mit reingebracht, einfach damit Sie sich ein bisschen besser vorstellen können, wie das dann im Konkreten aussieht. Zum einen ist es möglich, epidemiologische Studien durchzuführen. Ja, Epidemiologie steht für Volkskrankheitslehren. Das heißt, man versucht ein bisschen besser zu verstehen, ja, welche ursächlichen Mechanismen vielleicht zu Krankheit, zu Gesundheit führen. Epidemiologische Studien sind immer recht groß angelegt. Ja, es sind oft sehr, sehr viele Teilnehmende oder sehr, sehr große Bevölkerungsschichten, die da eben getestet werden und oft auch über einen langen Zeitraum hinweg. Das heißt, Teilnehmende werden zum Beispiel über 20 Jahre immer wieder beobachtet. Es wird immer wieder geguckt, wie verhält sich denn Gesundheit in Abhängigkeit von zum Beispiel Umweltfaktoren, die man dann eben auch noch erfasst. Bedeutet zum Beispiel im konkreten Beispiel von Biodiversität und Gesundheit, dass man sich Gesundheitsmessungen über einen längeren Zeitraum angucken kann und dann auch die Wohnortsdaten der Teilnehmenden zur Hilfe ziehen kann, ja, also die GPS-Daten, und dann darum herum eben schauen kann, ja, wie grün ist es eigentlich bei den Menschen um den eigenen Wohnort herum? Haben die innerhalb der ersten 100 Meter um den eigenen Wohnort herum sehr, sehr viel Grünflächen, sehr, sehr viel Biodiversität, viel Umweltverschmutzung, viel Luftverschmutzung, viel Lärmbelästigung? Und wie wirkt sich das dann im Endeffekt auf die Gesundheit aus? Und da habe ich jetzt zwei Studien mal mitgebracht, damit es ein bisschen verdeutlicht werden kann, wie dann so eine konkrete Untersuchung zum Zusammenhang von Biodiversität auf Gesundheit auf epidemiologischer Ebene aussehen kann. Zum einen ist es die Studie von Joel Methorst, auch eben in Zusammenarbeit mit Aletta, genau, und vielen anderen natürlich. Dort wurde sich wirklich auf einer großen räumlichen Skalierung eben angeschaut, wie Vogelartenreichtum psychische Gesundheit beeinflusst. Also wirklich in ganz Europa, es waren insgesamt 26 Länder, über 24.000 Menschen wurden befragt. Da wurde dann eben gemessen, wie steht es um die Lebenszufriedenheit dieser Menschen und hängt es irgendwie damit zusammen, dass eben um den Wohnort dieser Menschen eher weniger oder mehr Vogelarten gemessen wurden. Die BiodiversitätswissenschaftlerInnen gucken dann einfach, ja, in diesem Bereich sind so und so viele Vogelarten beheimatet. Und dann kann eben dieses Vogelartenreichtum um den Wohnort der jeweiligen Teilnehmenden gelegt werden. Und dann schaut man sich an, naja, wie ist es denn da? Wie ist es dann um psychische Gesundheit oder in dem Fall jetzt eben zum Beispiel Lebenszufriedenheit bestellt? Und erstaunlicherweise, diese Studie hat mich auch total überrascht, weil ich glaube, das ist wirklich ein sehr, sehr überzeugender Effekt. Also man konnte wirklich über viele Länder hinweg eben zeigen, dass Vogelartenreichtum eben zum deutlichen Anstieg von Lebenszufriedenheit führt und dass dieser Effekt sogar vergleichbar war mit dem von Gehalt, also einer Gehaltserhöhung. Und das ist mitunter eins eigentlich der stärksten Faktoren für Wohlergehen. Also finanzielle Sicherheit ist doch mit viel Lebenszufriedenheit assoziiert. Von dem her ist dieser Effekt durchaus beachtlich. In der Stadt Leipzig haben wir uns dann im Speziellen nochmal angeschaut, inwiefern die Baumdichte, ja, Straßenbaumdichte oder auch das Baumartenreichtum um den Wohnort herum die psychische Gesundheit von Menschen beeinflusst. Und wir haben im Speziellen die Antidepressiva-Verschreibungsrate als Indikator für psychische Gesundheit gemessen. Und was dort eben herausgefunden wurde, war, dass die Zusammensetzung der verschiedenen Baumarten zwar keine Rolle spielte, aber die Straßenbaumdichte. Das heißt, je mehr Straßenbäume unmittelbar um den Wohnort der Teilnehmenden, desto weniger Antidepressiva wurden verschrieben, beziehungsweise es ist ein korrelativer Zusammenhang. Also wirklich, man kann jetzt nicht sagen, was verursacht was, aber man sieht, dass da ein Zusammenhang zwischen geringerer antidepressiver Verschreibungsrate und eben Baumdichte um den Wohnort gefunden wurde. Und wichtig, finde ich, und auch beachtlich wieder, dieser Effekt ist vor allem eben für Menschen mit niedrigem sozioökonomischen Status stärker. Das heißt, Menschen, die sowieso vielleicht immer nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, denen es ein bisschen schlechter geht finanziell, die einfach sich vielen Problemen ausgesetzt sehen, bei denen vor allem finden wir einen Zusammenhang zwischen der Straßenbaumdichte und der antidepressiver Verschreibungsrate. Das waren jetzt zwei Studien, wo wir epidemiologisch gearbeitet haben. Was wir aber auch gerne machen, und da habe ich dann vor allem auch selber zugearbeitet, ist, dass wir eben auch Experimente machen, ja? Also umweltpsychologische Experimente durchführen. Da haben wir dann oft zum Beispiel zwei Variablen, die wir uns angucken, und wir schauen, wie führen unterschiedliche Ausprägungen von Variable A zu einem Unterschied in der Variable B. Bei psychischer Gesundheit und Biodiversität bedeutet das, wir können uns zum Beispiel angucken, wenn wir niedrige, mittlere, hohe Biodiversität variieren sozusagen, führt es dann eben unterschiedlich zu Gesundheitseffekten oder eben nicht. Und wir haben verschiedene experimentelle Methoden, die wir auch anwenden. Das ist einmal Feldexperimente, das heißt, da werden Menschen wirklich direkt in die Natur gebracht und wir gucken uns eben an, was macht das mit den Menschen. Wir haben aber auch Laborexperimente, einfach aus dem Grund, dass wir natürlich im Feld, also wenn wir Leute jetzt in den Wald zum Beispiel setzen, viele Dinge nicht berücksichtigen können. Und das war bei uns zum Beispiel, ich stelle gleich noch eine Studie dazu vor, aber sehr eindrucksvoll, weil zum Beispiel wir genau Leute in den Wald gesetzt haben und dann plötzlich da so viele Moskitos waren und alle von Kopf bis Fuß mit Autan eingesprayt werden mussten, damit sozusagen wir wirklich irgendwie noch sagen konnten, dass da überhaupt irgendwelche Gesundheitseffekte vielleicht gefunden werden und die Leute nicht genervt sind einfach von den ganzen Moskitostichen. Und aus diesem Grund ist es dann eben auch schön, sich manche Dinge auch mal im Labor angucken zu können, auch wenn es dann oft ein bisschen künstlichere Bedingungen sind. Aber ich denke, so in der Kombination ergänzen sich diese Methoden ganz gut. Und dann haben wir noch was, das habe ich jetzt hier natürliche Experimente genannt, weil man kann sich natürlich auch einfach zunutze machen, dass Menschen ja einfach auch oft mit Biodiversität in Kontakt kommen. Beispielsweise, indem sie sich engagieren, bei Umweltschutzprojekten mitmachen oder Biodiversitätsbeobachtungsprojekten dabei sind. Und man sich dann eben anguckt, ja, wie wirkt sich das denn dann im Endeffekt auf psychische Gesundheit aus. Starten möchte ich jetzt mal mit dem Feldexperiment. Wir haben insgesamt erstmal angeschaut, ja, wie wirkt sich die Artenvielfalt in Wäldern auf die psychische Gesundheit aus und haben dafür 223 Teilnehmende in drei urbanen Wäldern in Europa, also in Louvain-la-Neuve in Belgien, in Wien und eben bei uns in Leipzig in den Wald gesetzt mit entweder niedriger, mittlerer oder hoher Biodiversität. Also es waren dann unterschiedliche Waldflächen, die wir rausgesucht haben und haben das dann eben verglichen mit einem einfachen Stadtbesuch und haben uns dann eben vor der Intervention, also bevor die Leute in den Wald gesetzt wurden und danach angeschaut, wie ist es um die psychische Gesundheit der Teilnehmenden bestellt. Das ist jetzt am Beispiel Louvain-la-Neuve, von niedriger, mittlerer bis zu hoher Biodiversität und eben die urbane Kontrollbedingung. Was hier vielleicht auch nochmal wichtig ist, dann eben zu erwähnen, ist, dass urban eben nicht bedeuten sollte, dass es jetzt potthässlich ist oder dass die Leute wirklich gestresst sind, weil es so ultra laut ist, sondern wir haben schon uns Mühe gegeben, irgendwie auch urbane Kontrollbedingungen zu suchen, die eigentlich ganz schön sind. Also wie dieser Platz in Louvain-la-Neuve, der ist relativ schön, ein bisschen Kunst mit dabei, aber einfach nicht grün, ja, um da eben den Effekt vergleichen zu können. Und was wir gefunden haben ist, das habe ich jetzt mal hier an drei verschiedenen Gesundheitsmaßen, die wir uns angeschaut haben, mitgebracht. Erstmal subjektiver Stress. Also was wir hier finden in der Stadtbedingung, wir sehen, wohingehend das Stresslevel in der Stadt am Anfang niedriger war, ist es dann nach diesen 20 Minuten in der Stadt eben angestiegen. Also subjektiver Stress nimmt zu. In den drei Waldbedingungen finden wir jeweils einen Rückgang in subjektiven Stress. Ja? Das heißt, alle Menschen berichten, dass sie weniger gestresst waren nach diesen 20 Minuten lang Wald. Aber wir finden zwischen den drei Waldbedingungen, also niedriger, mittlerer, hoher Biodiversität, eben keine Unterschiede. Ja? Für den zweiten Gesundheitsmarker hier, das ist Speichercortisol, ist ein Stressmaß. Ja? Und wir haben physiologisch auch Stress gemessen. Finden wir interessanterweise, dass alle Menschen eine Reduktion von Speichercortisol gezeigt haben. Das heißt, egal ob die Leute jetzt in der Stadt waren oder im Wald, sie scheinen immer so eine physiologische Entspannungsreaktion gezeigt zu haben. Vielleicht einfach, weil es auch mal hilft, einfach mal nur 20 Minuten lang zu sitzen. Ja. Aber was man eben sieht, ist, die Tendenz ist in den Waldbedingungen vielleicht ein bisschen stärker. Das ist aber nur deskriptiv, nicht statistisch signifikant. Wir finden wirklich über alle Bedingungen hinweg einen Rückgang und auch keinen Unterschied zwischen Stadt und Wald. Bei der Aufmerksamkeit, wieder so ein bisschen erwartetes Muster, keine Änderungen in der Stadt, das heißt, dort ist die Aufmerksamkeit gleich geblieben, aber in den Waldbedingungen haben die Teilnehmenden subjektiv dann angegeben, dass sie sich dann nach der Intervention wieder besser konzentrieren können. Aber auch hier wieder kein Effekt für Biodiversität. Sprich, also, und das hat sich eigentlich auch wirklich über alle Gesundheitsmarker, die wir gemessen haben, hinweg gezeigt. Wir finden eigentlich immer Effekte, die für den Wald sprechen. Also Waldbesuch ist gut für uns, aber eben keine Effekte für die tatsächliche Waldbiodiversität. Aber, und das haben wir zum Glück uns davor auch dann eben schon gedacht, die tatsächliche gemessene Biodiversität, wie jetzt von ÖkologInnen, von BiologInnen gemessen, muss ja nicht immer dem entsprechen, was die Leute halt auch wahrnehmen. Das muss ja erstmal ankommen bei den Menschen im Endeffekt auch. Und deshalb haben wir uns dann quasi gesagt, wir müssen eigentlich auch messen, was die Menschen wirklich sehen. Ja? Denn es kann halt durchaus auch sein, dass wenn man mal zwei Menschen in denselben Wald setzt und sie fragt, naja, wie biodivers ist das denn? Die eine Person sagt, oh, das ist super biodivers, ich würde dem jetzt 85 von 100 Punkten geben. Kann eben eine andere Person gleichzeitig sagen, naja, ich war jetzt davor irgendwie gerade im Regenwald und dann ist so ein gemischter europäischer Wald eigentlich überhaupt nicht mehr Biodiversität und diese subjektive wahrgenommene Biodiversität geht dann eben runter. Das heißt, es spielt natürlich A eine Rolle, genau, welche Referenzwerte haben wir, womit vergleichen wir dann eben? Also haben wir verschiedene Wälder, die wir uns angucken können, aber auch einfach, was wissen wir überhaupt über Biodiversität? Und interessanterweise haben wir eben für diese wahrgenommene Biodiversität wieder Gesundheitseffekte gefunden. Und was wir gefunden haben ist, je biodiverser, desto stärker wurde eben Stress reduziert, desto mehr positive Emotionen wurden durch den Waldaufenthalt evoziert und desto besser konnten die Menschen ihre subjektive Aufmerksamkeit steigern. Das zu dem Feldexperiment. Wir haben uns dann wirklich die exakt gleiche Fragestellung auch nochmal im Labor angeguckt. Ja, das heißt, die Fragestellung blieb exakt dieselbe. Effekte von Waldbiodiversität auf psychische Gesundheit, aber jetzt eben unter streng kontrollierten Bedingungen, ohne Moskitos, ohne Wettereinflüsse etc. Und das sieht dann natürlich direkt ein ganzes Stückchen trister aus vielleicht. Aber man kann ja einfach mal gucken, reicht das schon, wenn man sich einfach so Fotos anguckt. Und was wir da eben gemacht haben, ist, wir haben uns dann auch noch zunutze gemacht, dass wir mit NeurowissenschaftlerInnen zusammenarbeiten, haben dann gesagt, naja, wir können ja Aufmerksamkeit und Stress zum Beispiel sehr schön auch neuronal messen und haben deshalb einfach EEG appliziert. Das heißt, wir haben insgesamt 52 Teilnehmende ein Experiment machen lassen, in dem sie verschiedene Waldbiodiversitätsfotos angucken und wieder verschiedene Gesundheitsmarker im Labor gemessen. Dabei haben alle Teilnehmenden eben vier verschiedene Bedingungen durchlaufen sozusagen. Sie haben einmal Fotos angeschaut mit niedriger Diversität, Fotos angeschaut mit hoher Diversität und dann eben als Kontrollbedingung, das ist so eine neuropsychologische Kontrollmethode, haben wir dieselben Fotos genommen aus der Geringwaldbiodiversitätsbedingung und haben daraus diese verpixelten Fotos gemacht, damit eben Farbe gleich bleibt, damit die Helligkeit der Fotos gleich bleibt, weil das alles Dinge sind, die die verschiedenen neuronale Marker eben auch beeinflussen kann. Genau, das heißt, wir hatten insgesamt vier experimentelle Bedingungen. Die Teilnehmenden haben dann jeweils für 10 Minuten die Fotos der jeweiligen Bedingungen angeschaut. Und jeweils davor und danach wurde einmal eben subjektiv gemessen, Gesundheit, also wie gestresst seid ihr, wie gut könnt ihr euch konzentrieren, etc., wie glücklich seid ihr. Und während des gesamten Experiments haben wir auch die Hirnwellen aufgezeichnet und gemessen. Und genau, ich habe euch ja vorhin die zwei umweltpsychologischen Theorien vorgestellt, deshalb habe ich die auch nochmal ein bisschen betont, weil wir die wirklich fast immer messen. Stressreduktionstheorie und Aufmerksamkeitswiederherstellungstheorie haben wir jetzt eben uns auch neuronal angeschaut. Das heißt, wir haben gemessen, in der ersten Hälfte, wenn die Leute sich diese Fotos anschauen, kann es da sein, dass die Hirnfrequenz oder das EEG-Signal, das stärker durch Alpha- und Theta-Frequenzbänder moduliert wird. Das sind zwei Frequenzbänder, die eben mit Entspannungszuständen assoziiert sind. Ja. In der zweiten Hälfte der Bilddarbietung wurde dann eben noch ein kognitiver Test appliziert. Also wir haben dann eben Aufmerksamkeit auch noch richtig nervig mit einem Test gemessen, haben geschaut, naja, wie gut können sich die Leute konzentrieren, beziehungsweise wie gut kann das Gehirn Unwichtige von wichtigen Stimuli trennen. Also wir haben dabei den Menschen drei verschiedene Tonarten gezeigt. Ich habe gleich nochmal ein Beispiel dafür. Und die mussten immer bei einem speziellen Ton eben eine Taste drücken und die anderen Töne ignorieren. Und man kann dann eben sich anschauen, wie gut kann das Gehirn die relevante von irrelevanten Tönen rausfiltern, sozusagen, um Aufmerksamkeit zu messen. Das klingt dann in etwa so. Und also super nervig. Macht keinen Spaß, aber man kann sich eben dann schön angucken, ja, okay, was passiert da denn mit dem Gehirn? Also auf die einzelnen Töne, die ihr jetzt alle gehört habt, zeigt das Gehirn dann eben so eine Art Deflection, also so ein Ausschlag, ja. Und dieser Ausschlag ist eben ein gutes Indiz dafür, wie gut Menschen filtern können, ja, wie gut das Gehirn filtern kann zwischen verschiedenen Reizen. So haben wir hier Aufmerksamkeit gemessen. Und was wir gefunden haben, ist einmal hinsichtlich dieser Entspannungseffekte, dass tatsächlich die Waldfotos im Vergleich zu diesen verpixelten Kontrollfotos diese Theta-Frequenzwellen moduliert haben. Das heißt, Menschen haben mehr Entspannungsreaktionen auf neuronaler Ebene gezeigt. Aber mal wieder kein Unterschied zwischen hoher und niedriger Diversität. Also wieder ein Effekt, der für Waldexposition, dieses Anschauen von Waldfotos spricht, aber eben kein Diversitätseffekt. Für die Aufmerksamkeitsmarke, die ich jetzt so schön erklärt habe, haben wir leider gar nichts gefunden. Deshalb gehe ich da jetzt auch nicht nochmal im Detail ein. Aber genau, wenn wir uns dann nochmal die subjektiven Fragebogendaten anschauen, dann haben wir eben gesehen, dass die Teilnehmenden doch eine sehr, sehr starke Präferenz hatten im Vergleich, was die Waldfotos anbelangt. Also sie haben die Waldfotos deutlich lieber gemocht. Und da haben wir eben auch einen leichten Trend feststellen können, dass Menschen auch die Waldfotos mit hoher Biodiversität lieber mochten als die mit niedriger Diversität. Aber der Effekt ist sehr, sehr klein. Und dieses reine Mögen ist auch noch nichts, was wir PsychologInnen jetzt als Gesundheit oder psychische Gesundheit durchgehen lassen würden, aber es ist so ein Vorbote dessen. Genau, jetzt habe ich sie ganz schön zugetextet und dementsprechend lade ich sie jetzt nochmal ein für den zweiten Teil von diesem Selbstexperiment. Es läuft jetzt ganz genau so wie eben auch schon ab. Ich habe noch eine zweite Tonaufnahme mitgenommen, würde sie jetzt nochmal einladen, einmal kurz die Augen zuzumachen und dann einfach nochmal diese Tonaufnahme auf sich wirken lassen und anschließend nochmal genau die gleichen Fragen zu beantworten, die ich Ihnen vorhin schon mitgebracht habe. Und jetzt wäre wichtig, dass Sie alle die Notizen von der ersten Aufnahme mal wegpacken oder irgendwie gucken, dass die Sie jetzt erstmal nicht beeinflussen und Sie jetzt nochmal versuchen, exakt die gleichen Fragen in Bezug auf diese Aufnahme für sich zu beantworten. Frage 1. Die Geräusche, die ich gehört habe, haben faszinierende Eigenschaften. 1 überhaupt nicht, bis 7 ganz und gar. Aussage 2. Die Geräusche, die ich gehört habe, verschaffen mir eine Pause von meiner täglichen Routine. 1 bis 7. Die dritte Aussage. Die Geräusche, die ich gehört habe, scheinen gut zusammenzupassen. 1 bis 7. Die Geräusche, die ich gehört habe, lassen mir ahnen, dass es viel zu erforschen und entdecken gibt. 1 überhaupt nicht, bis 7 voll und ganz, ganz und gar. Und die letzte Aussage. Die Geräusche, die ich gehört habe, passen zu Aktivitäten, denen ich gerne nachgehe. So, und bevor ich Ihnen jetzt noch ein paar Studien vorstelle, wo wir explizit auch mal so Tonaufnahmen oder die Effekte von auditiv wahrgenommener Biodiversität uns angeschaut haben, würde ich Sie jetzt einfach mal einladen, jetzt einfach nur die jeweiligen Werte pro Tonaufnahme einfach mal aufzuaddieren. Also Sie haben jetzt ja insgesamt für jede Aussage eine Zahl aufgeschrieben und jetzt summieren Sie die mal auf, einmal für die erste Tonaufnahme und dann für die zweite Tonaufnahme. Okay. So, sind alle soweit? Bei wem, würde mich einfach mal interessieren, vielleicht mal mit Handzeichen, hat irgendjemand bei der ersten Aufnahme einen höheren Wert verzeichnen können? Wer hat denn gar keinen Unterschied festgestellt? Und hat irgendjemand bei der zweiten Aufnahme einen höheren Wert gehabt? Aha, das ist einfach mal mehr. Okay, ganz spannend. Hat jemand schon eine Vermutung, was ich Ihnen da für Aufnahmen überhaupt gezeigt habe oder was der Unterschied zwischen diesen zwei Aufnahmen war? Also die zweite Aufnahme hatte eben deutlich mehr Vogelarten zu hören. Die zweite Aufnahme war diverser. Ja, wir hatten eine höhere akustische Diversität. Und es war jetzt ja ganz spannend, einfach mal so zu sehen, dass es scheinbar hier auch so ein bisschen so angekommen ist und eben tatsächlich zu höheren Werten in dieser Skala, auf dieser Skala geführt hat. Diese Skala, mit der wir eben das wahrgenommene Erholungspotenzial von so Naturtönen eben messen. Und genau dieser Fragebogen wurde eben zum Beispiel auch in einem Experiment von Konrad Übel verwendet, auch eben wieder mit Aletta zusammen, wo 162 Teilnehmende eben unterschiedliche Tonaufnahmen aus 8 verschiedenen Parks in Brisbane in Australien sich angehört haben. Und man dann eben geschaut hat, okay, wie doll beeinflussen sie eben dieses wahrgenommene Erholungspotenzial, also diesen Fragebogen, den sie gerade selbst ausgefüllt haben. Dabei wurde eben einmal angeschaut, okay, inwiefern wird es beeinflusst durch empfundenen Straßenlärm auf den Aufnahmen und eben das empfundene, die empfundene Artenvielfalt in den Aufnahmen. Ja? Wie beeinflusst das dieses Erholungspotenzial? Und wie man jetzt hier eben sehr schön sieht, ist, dass je weniger Lärm auf den Tonaufnahmen zu hören war und je mehr Vogelarten die Teilnehmenden eben wahrgenommen haben, desto größer dieses Erholungspotenzial. Ja, genau der Effekt, den wir hier vielleicht im Kleinen schon mal so ein bisschen erahnen konnten. Wir haben das dann eben noch mal ein bisschen erweitert. Wir haben also dieselbe Fragestellung eigentlich gehabt. Also nochmal, gibt es irgendwie unterschiedliche Diversitätseffekte? Aber haben uns dann auch nochmal gefragt, naja, wie ist es denn eigentlich, wenn Menschen eben mit Natur oder hier im Konkreten eben mit Biodiversität konfrontiert werden, die von Wäldern stammt, aus denen wir selber auch oder mit denen wir selbst sehr vertraut sind, also aus europäischen Wäldern im Vergleich eben zu Wäldern, tropischen Regenwäldern, genau, die wir vielleicht nicht so gut kennen. Ja? Deshalb haben wir eine Studie gemacht mit 195 Studierenden und haben denen dann entweder Aufnahmen aus dem Regenwald gezeigt oder eben Aufnahmen aus Europa. Das waren die Aufnahmen, die Sie auch gehört haben, also die europäischen Aufnahmen. Das heißt, Teilnehmende haben immer eine hohe und eine niedrige Diversitätsbedingung durchlaufen, aber wie gesagt, entweder Tropen oder Europa. Und was wir da gefunden haben, die heimischen Aufnahmen führten eben zu einem größeren wahrgenommenen Erholungspotenzial im Vergleich zu den Aufnahmen aus den Tropen. Und das erklärt man sich eben damit, dass Menschen, also dieses Phänomen wird im Englischen Sense of Place genannt, also Menschen haben scheinbar irgendwie einen Bezug zu Orten, die sie kennen, mit denen sie vertraut sind und bauen da auch so eine emotionale Beziehung zu diesen Orten auf und das eben vor allem auch in Bezug auf Naturerfahrungen. Ja? Also Menschen scheinen Natur lieber zu mögen, die sie kennen, mit der sie groß geworden sind zum Beispiel. Und ich glaube, da haben viele vielleicht auch hier so eigene Erinnerungen aus der Kindheit. Also wenn ich an meine Kindheit denke, ich bin auf der Schwäbischen Alb groß geworden. Und sobald ich halt wieder nach Hause fahre und dann eben diese Mischwälder dort unten habe, dann kriege ich direkt Gänsehaut. Und das ist vielleicht was, was man eben auch über so ein, übers Hören erfahren kann. Also dass wir wirklich auch Wald- oder Tonaufnahmen aus Wäldern, die wir kennen, eventuell lieber mögen, beziehungsweise es noch zuträglicher ist für unsere Gesundheit. Aber was wir dort eben auch gefunden haben wieder, ist, dass je mehr Tierarten auf der Aufnahme wahrgenommen wurden, desto weniger negative Gefühle und desto besser wieder diese subjektive Aufmerksamkeitskapazität. Ja? Das heißt schon wieder Effekte, die für wahrgenommene Biodiversität sprechen. Und aus dem Grund haben wir uns dann einfach mal gefragt, ja, was ist denn überhaupt jetzt eigentlich diese wahrgenommene Biodiversität? Kann man da irgendwie Gesetzmäßigkeiten feststellen oder ist das sowas, was sich so dolle unterscheidet zwischen Menschen, dass es sich eigentlich kaum greifbar ist? Wir haben das gemacht eben für den visuellen und für den auditiven Sinn. Das heißt, wir haben Menschen unterschiedliche Fotografien von Wäldern gezeigt und verschiedene Tonaufnahmen aus Wäldern präsentiert. Zwei unterschiedliche Experimente mit jeweils 48 Teilnehmenden und haben eben geschaut, okay, erstmal, was nehmen die Leute überhaupt wahr? Also die Leute wussten nicht, dass es sich um ein Experiment handelt, mit dem wir eben wahrgenommene Biodiversität untersuchen, sondern die haben erstmal einfach nur gedacht, es geht einfach mal um Waldbilder und Waldtonaufnahmen. Und dann haben wir am Anfang gefragt, ja okay, guckt euch diese Bilder mal an, hört euch diese Tonaufnahmen an und dann sortiert die mal einfach freischnauze. Also gibt es irgendwas, was euch auf diesen Bildern auffällt? Gibt es irgendwas, was ihr hört auf diesen Aufnahmen, nachdem ihr das irgendwie für euch frei sortieren könnt? Das war der erste Sortierdurchgang. Im zweiten, im sogenannten geschlossenen Sortierdurchgang, haben wir die Teilnehmenden dann darum gebeten, dass sie wirklich nach Biodiversität sortieren, um sozusagen ein Maß für wahrgenommene Biodiversität zu erhalten. Und was wir zunächst erstmal finden, was ja sehr vielversprechend erstmal ist, ist, dass Menschen, wenn sie wirklich genug Vergleichsmaterial haben, Biodiversität sehr gut wahrnehmen können. Also wir haben hier unten auf der X-Achse einmal die tatsächlich gemessene visuelle Diversität auf den Fotos, hier die tatsächlich gemessene akustische Diversität auf den Tonaufnahmen und eben auf der Y-Achse jeweils, was die Teilnehmenden wirklich wahrgenommen haben. Einmal für den visuellen und für den akustischen Sinn. Und die Korrelation, diese Zusammenhangsmaße sind wirklich sehr, sehr, sehr groß. Also die Effekte sind sehr überzeugend. Ja? Aber was vor allem, genau, unsere Vermutung damit auch zusammenhängt, dass Menschen wirklich 57 verschiedene Fotos hatten und 16 verschiedene Tonaufnahmen. Also sie konnten wirklich die jeweiligen Aufnahmen und Bilder auch in Referenz zueinander setzen. Also wenn Menschen wirklich genug Vergleichsmaterial haben, dann können sie wirklich ziemlich gut Biodiversität auch einschätzen. Das ist aber, glaube ich, nicht so gut, wenn Menschen zum Beispiel einfach nur im Wald sitzen. Also bei uns in dieser Feldstudie zum Beispiel haben wir die Leute natürlich auch nach wahrgenommener Biodiversität gefragt. Und es war wirklich komplett egal, ob die jetzt in der Monokultur saßen oder im 4-5-Arten-Mix. Sie haben immer gedacht, das ist ähnlich biodivers. Das heißt, es gibt scheinbar, wenn man dann wirklich in der Natur ist und nur eine Referenz hat, vielleicht so eine Art Sättigungseffekt. Wenn es grün ist, dann ist es halt grün, dann zählt Biodiversität vielleicht nicht mehr so arg. Aber wenn man dann wirklich entscheiden kann, naja, will ich jetzt lieber den Wald mit, ne, und ich sehe wirklich unterschiedliche Fotos, dann entscheiden wir uns eigentlich wirklich auch oft für die biodiversere Option und dann können wir Biodiversität auch wahrnehmen. Genau, wir haben uns dann ja noch aus diesem ersten Sortierdurchgang einfach mal angeschaut, welche Merkmale den Teilnehmenden einfach überhaupt so auffallen, einfach um so ein bisschen eine Idee davon zu bekommen, was wahrgenommene Biodiversität auch sein könnte. Für visuelle, also für die Fotografien, war da eben vor allem wichtig die Vegetationsdichte, die Lichtverhältnisse auf den Fotos, die Struktur der Wälder und Farbe. Für die Tonaufnahmen waren es dann eben verschiedene Eigenschaften von Vogelgesang, aber auch physikalische Eigenschaften, also wie laut ist diese Tonaufnahme wahrgenommen worden oder wie laut singen die Vögel, das wurde oft zum Beispiel auch genannt. Aber auch sowas wie Zeit, also Menschen haben diese Tonaufnahmen gehört und haben gesagt, naja, das ist auf jeden Fall eine Aufnahme von den Frühlingschören. Ja? Also Menschen haben durchaus dann auch so Assoziationen gebildet, die eigentlich in dem Sinne nicht stimmten, weil die Aufnahmen waren alle von derselben Season. Ja? Das war alles im Sommer gemessen, es gab gar keine saisonalen Unterschiede, aber die Leute dachten, saisonale Unterschiede herauszuhören, was ganz spannend war. Oder auch Unterschiede zwischen Morgen und Abend, dass manche Leute eben dachten, das wäre jetzt der typische Morgenchor der Vögel im Frühling zum Beispiel. Und genau, auch Gefühle wurden oft genannt, also dass diese Tonaufnahmen direkt wirklich irgendwelche Emotionen in den Teilnehmenden irgendwie ausgelöst haben. Und dann habe ich jetzt eben noch zwei Beispiele mitgebracht von diesen natürlichen Experimenten, die ich vorhin gesagt habe, wo wir uns eben anschauen, inwiefern Umweltengagement, Biodiversitätsbeobachtung eingebettet in konkrete Projekte, Umweltschutzprojekte eben auch dazu führen kann, dass Menschen psychische Gesundheitseffekte dann zeigen. Ja? Genau, und diese Umweltschutzprojekte, bei denen Teilnehmende eben oder auch Bürgerinnen und Bürger eben dann zum Beispiel auch mit einbezogen werden, das nennt man Citizen Science oder Community Science, also Bürgerinnenwissenschaften, wird eben auch bei uns in der Arbeitsgruppe sehr viel gemacht. Das heißt, wir wollen die Bürgerinnen und Bürger auch mit einbeziehen in Umweltschutz, in Biodiversitätsschutz, in auch Beobachtung von der Natur. Und dann hat eben Rachel Oh, meine Kollegin, verschiedene von diesen Citizen Science Projekten eben mal angeschaut und hat sich einfach gefragt, naja, gibt es denn irgendwelche Projekte, die zu stärkeren Gesundheitseffekten geführt haben oder führt es überhaupt zu Gesundheitseffekten und lassen sich dann eben Merkmale aus diesen Naturschutzprogrammen herauslesen, die eben besonders begünstigend sind für unsere Psyche. Ich habe da jetzt mal zwei Projekte exemplarisch mitgebracht. Das wäre einmal Vielfalter Garten. Das ist ein Projekt, bei dem Teilnehmende eben immer so 15 Minuten lang mal raussitzen sollen mit ihrer App. Also da gibt es dann eben eine Begleit-App und einfach Schmetterlinge beobachten sollen und einfach mal zählen dürfen, okay, wie viele Schmetterlinge sehe ich, welche Schmetterlingsarten sehe ich. Also man kann dann mit der App dann eben auch schon ein bisschen versuchen, die verschiedenen Schmetterlingsarten zu bestimmen. Und dann ist man eingeladen, sich da zum Beispiel einfach auf den Balkon bei sich zu setzen oder in den Garten oder einfach irgendwo, wo man einfach gerne sich regelmäßig aufhält und da eben Schmetterlinge zu zählen. Das andere Projekt, das ich hier noch kurz vorstellen möchte, ist Flow. Da werden kleine Fließwässer in Deutschland hinsichtlich ihrer ökologischen Qualität gemessen. Die Freiwilligen kriegen dann wirklich intensive Schulungen, um wirklich halt auch einschätzen zu können, wie gut ist es denn um diesen Bach jetzt hier zum Beispiel bestellt und gehen dann einfach regelmäßig raus, um ihre Bäche zu beobachten. Und in dieser Studie haben wir uns dann eben genau diese verschiedenen Projekte angeschaut und geschaut, was macht das mit unserer Psyche. Und die Effekte sind sehr vielversprechend. Wir haben verschiedene wieder Indikatoren für psychische Gesundheit und Wohlbefinden und auch Naturverbundenheit gemessen. Und wirklich der Anteil an Verschlechterung ist wirklich sehr, sehr, sehr gering. Die Teilnehmenden zeigen eigentlich nach so einem Einsatz für so ein Projekt in der Regel immer wirklich Verbesserungen von ihrem emotionalen Wohlbefinden, von Naturverbundenheit etc. Oder eben einfach keine Änderung, was auch okay ist, weil es wird wenigstens nicht schlechter. Was dann eben gezeigt werden konnte, wenn man die verschiedenen Projekte eben miteinander vergleicht, ist, dass vor allem ein Projekt rausgestochen ist. Das war ein sehr, sehr zeitintensives, auch naturintensives Projekt in Australien. Also wir haben das auch mit Projektpartnern in Australien eben zusammen gemacht. Und dieses Projekt, das hier wirklich zu deutlicheren Gesundheitseffekten geführt hat, war ein Projekt, wo die Teilnehmenden wirklich lange in der Natur waren. Ich glaube, 48 Stunden am Stück. Also das war wirklich eine sehr, sehr intensive Naturerfahrung. Also können wir hier wahrscheinlich sagen, je intensiver die Naturerfahrung, desto besser für unsere Psyche. Genau, die letzte Studie, die ich jetzt noch mitgebracht habe, von Adrian Avellaneda, ist ein Masterstudent von uns, der aus Peru kommt und genau vor seinem Master hier in Jena in Umweltwissenschaften in Peru gearbeitet hat, in so Ökotourismus-Lodges, ja, im Regenwald, in dem Tambopata National Reserve. Das sind so sehr, sehr schöne Lodges, tatsächlich auch sehr, sehr teuer, also es ist nicht für alle leider zugänglich, aber auf jeden Fall eben Ökotourismus. Und diese Lodges zeichnen sich dadurch aus, dass sie auch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern kooperieren und dort eben auch Citizen Science Projekte eben durchgeführt werden, um Biodiversität eben dort zu beobachten. Also beispielsweise gibt es da hier dieses Projekt, das heißt Detecting New Species, da werden so Lichtfallen im Regenwald aufgehangen und dann wird eben geschaut, na, welche Insekten lassen sich denn da zum Beispiel feststellen. Und die Teilnehmenden dürfen dann wirklich eben zusammen mit Biologinnen und Biologen sich das eben mal anschauen, welche Arten finden wir hier vor. Und bei neuen Arten dürfen sie selber auch den Namen dann geben. Das ist so ein Merkmal dieses Projekts. Anderes Projekt hier wäre zum Beispiel, dass geschaut wird, wie verschiedene Affen, wie die eben miteinander kommunizieren. Also ich glaube, es gibt insgesamt 6 verschiedene Citizen Science Projekte, die eben an diesen 3 Standorten in diesen Ökolodges in Peru durchgeführt werden. Und wir haben uns dann einfach interessiert, naja, wie ist es denn, wie wirkt sich so Ökotourismus mit Citizen Science im Speziellen auf Insektenphobien aus? Ja, also wir wollten jetzt diesmal mal was messen, was vielleicht der Natur auch noch mal ein bisschen zuträglicher ist und was ja irgendwie durchaus auch sehr hohe Relevanz für uns hat, denn genau, viele Menschen leiden auch unter Insektenphobien, im Speziellen natürlich auch Spinnenphobien zum Beispiel. Und vielleicht haben auch einige von Ihnen jetzt schon mal gehört, dass es jetzt auch sogar die Nosferatu-Spinne ja hier in Deutschland jetzt gibt. Und ich musste mich dafür auf jeden Fall erstmal psychisch ein bisschen vorbereiten und habe dann gedacht, ja gut, vielleicht ist es ja auch ganz gut, mal wirklich so phobische Reaktionen auf Insekten so ein bisschen anzuschauen und zu gucken, naja, was macht es, wenn man dann wirklich mal im Regenwald ist? Schaffen wir es dadurch vielleicht, diese negativen Assoziationen, die manche Menschen mit Spinnen und Insekten haben, zu verringern? Und dafür haben wir zu 3 Messzeitpunkten eben die phobischen Reaktionen erhoben. Einmal, bevor die Teilnehmenden in den Regenwald gekommen sind, dann 2 bis 4 Tage, nachdem sie schon da waren und dann eben nochmal nach 6 Wochen oder länger. Also wir wollten wirklich gucken, wie verhält sich das wirklich auch über die Zeit hinweg und genau, die Effekte sind wirklich ziemlich schön, weil man eigentlich sieht, dass die sowohl Arachnophobie, also die Spinnenphobie, als auch eben diese anderen Phobiereaktionen auf Insekten am Anfang doch noch ziemlich hoch ausgeprägt waren, dann durch den Aufenthalt stark und signifikant eben nach unten gegangen sind und dann wirklich sogar noch 6 Wochen, nachdem die Teilnehmenden im Wald waren, im Regenwald, entweder gleich geblieben sind oder sogar in der Tendenz noch leicht nach unten gegangen sind. Also das ist eigentlich ein Effekt, den wir uns bei so Interventionsstudien immer wünschen und den man nie findet. Deshalb ist es eigentlich sehr, sehr erstaunlich, was diese Exposition im Regenwald wirklich scheinbar mit den Leuten gemacht hat in Bezug auf deren Insektenphobien. Und damit möchte ich 3 einfache Take-Home-Messages noch mitgeben. Zum einen, ja, Natur tut eigentlich fast immer gut. Das könnten wir euch wirklich auch über alle Studien hinweg zeigen. Ich wollte noch mal hervorheben, dass es scheinbar auch wirklich so ist, das haben wir auch noch in anderen Studien gefunden, die ich jetzt noch nicht vorgestellt habe, dass wirklich auch Menschen, vor allem mit niedrigem sozioökonomischen Status, diejenigen sind, die von Natur profitieren. Also es scheint auch wirklich ein gutes Maß zu sein für soziale und auch Klimagerechtigkeit. Und dass Biodiversität auch manchmal gut tut, man kann nicht immer sagen immer, das wäre, glaube ich, ein bisschen zu stark formuliert, aber am ehesten dann, wenn wir sie auch wirklich so wahrnehmen. Und dass wir jetzt eben schauen müssen, okay, wie kriegen wir es hin, dass die Biodiversitätswahrnehmung ein bisschen besser wird? Welche Maßnahmen können wir da ergreifen, damit Menschen Biodiversität noch mehr wahrnehmen, um dann halt auch die psychischen Gesundheitseffekte dementsprechend? Und mit dem möchte ich Ihnen allen für die Aufmerksamkeit danken und vor allem auch unserem ganzen Team. Ja, es sind super viele tolle Menschen, mit denen wir da alle zusammenarbeiten. Vielen Dank.
Also diese ganzen Effekte, die da eben beschrieben wurden, die kann ich persönlich total nachvollziehen. Kevin Rosario habt ihr gehört, UmweltpsychologIn, mit dem Vortrag Gesunde Biodiversität, Natur tut gut. Alle Infos zu den genannten Studien und mehr habe ich euch wieder in die Shownotes und auf unsere Seite gepackt. Mein Name ist Katrin Ohlendorf. Ich genieße jetzt noch ein bisschen den Wald. Kann ich euch auch empfehlen. Tschüss und bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jede Woche neu in der Deutschlandfunk-App.